Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Der Reformationstag soll ein offizieller Feiertag werden. Darüber wird in Norddeutschland und auch hier bei uns auf NDR Kultur derzeit stark diskutiert. Was dabei aber doch ziemlich untergeht, für viele Menschen in Norddeutschland war gestern ein Feiertag. Das Purimfest nämlich, an dem die Juden an die Rettung des jüdischen Volkes durch Königin Esther erinnern. Dass vermutlich viele davon nichts mitbekommen haben, was sagt das eigentlich aus über die Akzeptanz jüdischen Lebens in Deutschland? Und wie steht es überhaupt um diese Akzeptanz? Darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen, denn mein heutiger Gast ist Juna Grossmann, die seit inzwischen fast 10 Jahren auf ihrem Blog irgendwiejüdisch.de über jüdischen Alltag in Deutschland schreibt und dafür im Januar dieses Jahres mit dem Goldenen Blogger ausgezeichnet wurde, einer der wichtigsten Auszeichnungen dieser Sparte. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen, Frau Grossmann.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Frau Grossmann, klären Sie uns doch einmal auf, was bedeutet das Purimfest für die Juden?
Ja, es ist ein Sieg. Allerdings persönlich sage ich immer, ein Sieg mit vielen Opfern. Also persönlich denke ich immer, vielleicht ist es nicht unbedingt das Fest, das man unbedingt feiern muss, weil ja viele, viele Gegner ermordet wurden. Natürlich, um das eigene Leben zu retten, aber das darf man nicht außer Acht lassen. Königin Esther eben hat den Herrscher überredet, ihr Volk gehen zu lassen, und dafür wurden aber alle dann umgebracht. Bis heute wird es gefeiert eben als sehr wildes, sehr fröhliches Fest, und ist, glaube ich, auch der Höhepunkt für die jüdischen Kinder, weil man sich eben an diesem Tag verkleidet traditionell. Also es ist Tradition, dass man an diesem Tag Kleidung tragen darf, die man sonst nicht tragen darf. Da müssen wir ja nur dran denken, dass früher die Kleidung ja bestimmten Berufen oder Schichten zugeordnet waren. Die Männer dürfen Frauenkleidung, die Frauen Männerkleidung, also alles, was vielleicht bei uns heute völlig normal ist, zumindest in Berlin. Aber das ist eben was Besonderes. Und man darf über die Stränge schlagen. Und das heißt auch wirklich, bis du nicht mehr weißt. Also man darf sich bis zur Besinnungslosigkeit betrinken, man darf einen Blackout haben an diesem einen Tag. In Israel heute sieht es nicht so viel anders aus wie vielleicht eben den Karneval, den wir nur auch hinter uns haben. Alle Leute sind verkleidet, es gibt Paraden, es ist ein fröhliches Fest. Aber man sollte eben auch diesen Grund immer im Hinterkopf behalten. Es ist nicht ganz unbeschwert.
Aber wie kann es denn sein, dass so ein Fest, wo über die Stränge geschlagen wird, so wenig bei uns in der Gesellschaft wahrgenommen wird? Oder ist das eine Fehleinschätzung?
Nee, das ist schon eine richtige Einschätzung. Also die Feiern finden ja meistens dann in jüdischen Kreisen statt, sprich bei den Kindern in den Schulen, in den Kindergärten. Wenn man die Augen aufmacht, denke ich schon, dass man in größeren Städten in dieser Zeit Menschen in Kostümen sieht auf der Straße. Aber man muss dann schon wissen, was es ist. Und ich glaube einfach, das ist so ein ganz großes Problem, dass viele Leute nicht so viel wissen über das Judentum, was schade ist.
Wie kommt denn das? Es gibt eine tolle Tradition des liberalen religiösen Judentums in Deutschland, schreiben Sie, die man eigentlich wieder entdecken müsste. Warum passiert das nicht?
Also ich glaube, ganz viel liegt auch daran, dass tatsächlich, es hat mir neulich eine Lehrerin gesagt im Religionsunterricht, die hat Pessach mit ihren Kindern behandelt gehabt im Unterricht. Und das Erste, was ein Kind sagte, ja, es gibt ja heute keine Juden mehr, zumindest nicht in Deutschland. Und ich glaube schon, dass es viele denken. Und es ist eben so fern. Und Judentum ist immer belegt mit dieser Geschichte. Also es gibt immer so eine gewisse Angst und so eine gewisse Ehrfurcht, die man aber gar nicht haben muss. Also das Judentum ist einfach eine unglaublich lebensbejahende und fröhliche Religion auch. Aber es ist eben weniger Alltag, als man es zum Beispiel eben in den USA oder in Großbritannien sieht. Und natürlich sieht man auch weniger Juden bewusst. Also wie soll man sie auch erkennen, wenn sie keine religiöse Kleidung auf der Straße tragen? Und ich merke aber, dass das Interesse ganz, ganz groß ist. Oh,
Musik von Giacomo Meyerbeer hier auf NDR Kultur. Ma Barque Légère war das, gesungen von Anne-Sophie von Otter und begleitet von Melvin Ternen am Hammerklavier. Zu Gast ist heute hier in Klassik à la carte die Bloggerin Juna Grossmann, die in ihrem Blog irgendwiejüdisch.de sehr genau hinschaut, wie in Deutschland über jüdische Themen diskutiert wird oder, wir haben das eben auch schon angedeutet, auch nicht diskutiert wird. Frau Grossmann, als 2014 der 150. Todestag von Meyerbeer begangen wurde, da sagte der Chefdramaturg der Deutschen Oper in Berlin, Jörg Königsdorf, bis heute habe die Opernstadt Berlin gar nicht gemerkt, dass sie einen der größten Opernkomponisten hervorgebracht hat. Liegt das auch daran, dass Meyerbeer ein deutsch-jüdischer Komponist war?
Also ich würde jetzt nicht unterstellen, dass es heute deshalb ignoriert wurde. Das hat sicherlich mit seiner Lebenszeit zu tun und seinem großen Gegenspieler, der ja viel dafür getan hat, dass er nicht gesehen wird. Und ich glaube schon, oder ich beobachte in den letzten Jahren eben, dass Meyerbeer immer mehr hochkommt und dass die Leute in seiner mehr gewiss sind. Ich denke aber, ein ganz großer Punkt, es ist schon auch wieder ein Stück, worüber wir vorhin gesprochen haben, liegt daran, dass die deutsch-jüdische Geschichte, und ich nenne sie jetzt einfach mal deutsch-jüdische Geschichte, weniger als deutsche Geschichte wahrgenommen wird. Also dass Meyerbeer zwar Jude war, aber ja genauso ein Deutscher und zur deutschen Geschichte gehört und eben das gar nicht gelehrt wird oder bewusst gelehrt wird. Aber ich glaube eben, dass da ganz viel getan werden kann und nicht unter dem Punkt, ja, jetzt müssen wir den entdecken, weil das ist ja ein jüdischer Musiker, Komponist, sondern weil er einfach ein toller Komponist war. Fertig.
War das auch der Ansporn, dass Sie gesagt haben, Sie schreiben diesen Blog, damit mehr über die deutsch-jüdische gemeinsame Geschichte bekannt wird?
Ja, es war auch Anlass dafür. Ich habe ja in den ersten Jahren im Jüdischen Museum gearbeitet, was mich sehr geprägt hat, wofür ich bis heute dankbar bin. Was mich aber auch unwahrscheinlich viel gelehrt hat, wie wenig bekannt ist. Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, dort mit den Gästen auch zu sprechen und ihnen zu zeigen, dass das ja auch ihre Geschichte ist. Und ich habe mich dann selber auch auf Spurensuche begeben, also auch in meiner Stadt oder dann ringsrum, und wollte das einfach teilen, weil das ist einfach so reich und so viel und das macht so unglaublich viel Spaß. Und deshalb war das sicherlich auch ein Grund, warum ich angefangen habe, damit zu schreiben.
Nun haben Sie ja die Möglichkeit, es zu teilen, auch hier im Radio. Was ist denn zum Beispiel ein Aspekt der gemeinsamen Geschichte, der unbedingt stärkere Beachtung finden sollte?
Ja, in der Musik kann man schon drauf reden. Ja, weil ich das selber gemerkt habe in der Schule. Also alles, was ich über deutsch-jüdische Geschichte wirklich bewusst weiß, habe ich mir ja selbst angeeignet, viel später, abseits von der Schule, abseits von der Uni. Aber es gibt eben diese ganzen anderen Sachen. Ich meine, die AEG ist jedem bekannt. Das ist ein ursprünglich jüdisches Unternehmen. Wir können an einfache Produkte denken, wie Nivea oder die Kondome. Meine Güte, wer hat die Fromms erfunden? Und es gibt in der Sozialgeschichte ganz tolle Frauen, Bertha Pappenheim, die Gott sei Dank jetzt auch mehr aus dem Nichtbewusstsein hervorgehoben wird, die einfach eine wahnsinnig tolle, ja, heute würde man es nennen, Mädchenarbeit gemacht hat. Oder Regina Jonas, die ja glücklicherweise durch Elisa Klappeck wieder aus den Archiven ausgegraben wurde, die erste weibliche Rabbinerin. Ich denke eben, dass das alles ja Teil der Geschichte ist und der deutschen Geschichte und vor allen Dingen die Entstehung des liberalen Judentums per se. Das liberale Judentum ist in Deutschland entstanden. Hier sind die Wurzeln und gerade in Deutschland gibt es kaum noch was davon. Es entsteht zwar so langsam, es kommt langsam wieder ein bisschen hoch, aber das ist so völlig vergessen. Das ist, also hier ist nicht nur die Reformation entstanden, hier ist auch was ganz anderes entstanden und darauf kann man stolz sein.
Liegt das auch daran, dass man so wenig darüber weiß, dass es tatsächlich in den Schulen nicht vorkommt, dass Judentum in den Schulen eigentlich fast immer nur im Zusammenhang mit dem Holocaust behandelt wird?
Ja, es ist ja nicht nur in den Schulen, es ist ja auch im Fernsehen. Ne? Also ich habe das zum Beispiel auch im Jüdischen Museum ziemlich oft erlebt, dass die Leute dachten, zum einen, dass die Juden erst kurz vor dem Holocaust nach Deutschland gekommen sind. Aber gibt es ja hier eine viel, viel längere Tradition. Die erste Erwähnung war, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, 383 von Juden im Raum Köln. Aber ich denke, dass es weniger aktiv eben gelehrt wird. Und der Spaß an der Geschichtsvermittlung, der gelingt nicht allen Lehrern. Ich hatte Glück mit den meisten meiner Geschichtslehrer, die mich auch lehrten, die Augen zu öffnen und ein bisschen abseits vom Geschichtsbuch zu gucken. Aber meistens empfinden ja Schüler auch Geschichte als eher langweilig. Und vielleicht muss man sie einfach auf Entdeckungsreise schicken in der eigenen Stadt oder in der Umgebung und vor allen Dingen nicht immer nur Juden mit diesem einen Thema in Verbindung bringen. Also eben nicht immer in der Vergangenheitsform, weil wir leben ja, wir sind ja da, wir sind ja ein Teil der deutschen Gesellschaft, auch wenn wir nur ganz, ganz wenige sind.
Das Nichtwissen ist ja das eine. Schlimmer ist es dann, wenn aus diesem Nichtwissen Ablehnung wird. Laut einer Studie aus Leipzig haben 10% der Deutschen Vorbehalte gegen Juden. Ist das dann die Konsequenz daraus?
Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe es ja selber und jeder jüdische Mensch kann das, glaube ich, bestätigen, dass gerade in den letzten Jahren zumindest die offen gezeigte Ablehnung immer größer wird und man nicht als Person wahrgenommen wird, sondern als Vertreter irgendwelcher, ja, ich sag mal Gerüchte. Und man diese dann vermeintlich rechtfertigen muss. Also man kann darauf warten, dass man im zweiten Satz nach Israel gefragt wird. Und ich denke dann immer, meine Güte, ich weiß jetzt auch nicht so viel darüber. Und alles, was ich über Israel weiß, eigentlich weiß ich aus den Büchern von David Grossmann und Amos Oz. Also auch nicht so viel mehr als der gemeine nicht-jüdische Deutsche. Aber es wird eben so eine Pflicht auferlegt und das ist unangenehm. Und fragt man die Deutschen zum einen, was denken sie, wenn sie an Juden denken, haben sie garantiert immer die Shoah, das ist das Erste. Dann die klassischen Stereotype, dass sie eben über die Medien herrschen oder sonst irgendwelche Verschwörungen haben. Aber wirklich kennen tun ganz wenige Leute nur Juden. Und wenn dann doch mal jemand kennt, dann heißt es immer, ja, aber der ist anders. Aber andere kennen sie auch nicht. Also es ist, glaube ich, wir können es austauschen, ob es jetzt ein Jude ist oder ein Homosexueller oder ein Flüchtling. Das ist immer das Unbekannte vermeintlich. Aber man begibt sich auch nicht auf den Weg, das Unbekannte kennenzulernen.
Deswegen Ihre Aktion Rent a Jew, also Miete einen Juden, heißt das übersetzt. Was genau machen Sie da?
Ich selbst bin eine der Referentinnen. Die grandiose Idee hatten die Mitarbeiter der Janusz Korczak Stiftung in München, die einfach anbieten, ehrenamtliche Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland, wir werden immer mehr, die in Schulen kommen und sich löchern lassen. Ich mache das gerne so, dass ich mich löchern lasse, dass ich mir Fragen stellen lasse. Und das sind ganz tolle Begegnungen. Und einer der ersten Werbesprüche von Rent a Jew war, deinen ersten vergisst du nie. Und so ist es ja auch. Also wenn die meistens sind es Kinder, wir arbeiten auch mit Erwachsenen, es kommt drauf an. Das sind einfach ganz, ganz tolle Begegnungen, weil ich zum Beispiel eben sehe, dass die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht unser Problem sind. Die sind einfach großartig, die sind wahnsinnig offen, neugierig und interessiert und saugen alles auf. Aber irgendwann im Erwachsenenwerden passiert offensichtlich was. Und das müssen wir herauskriegen, weil dann kippt es. Und da bin ich noch nicht auf die Wurzel gekommen, woran es kippt. Vielleicht werde ich es auch nie tun. Aber ich lerne selber durch diese Einsätze. Und das macht einfach so einen wahnsinnigen Spaß. Hoffentlich hilft es auch, so ein paar Barrieren abzubauen und ein paar Ängste.
Und die Akzeptanz zu stärken. Es geht um Akzeptanz auch in der folgenden Musik, allerdings um eine sehr zweifelhafte Akzeptanz, was kein Wunder ist, denn der Text stammt von Kurt Tucholsky. Rosen auf den Weg gestreut heißt das Gedicht, vertont von Hans Eisler. Und das wollen wir jetzt hören.
The Nazi dagger's blade. Embrace the fascists, embrace the fascists, embrace the fascists that you have made.
Daniel Kahn and the Painted Bird mit Musik von Hans Eisler, Rosen auf den Weg gestreut. Der Text stammt von Kurt Tucholsky und gewünscht hat sich dieses Lied mein heutiger Gast, die jüdische Bloggerin Juna Grossmann. Frau Grossmann-Tucholsky schrieb dieses Gedicht 1931. Fühlen Sie sich durch die Zeilen, durch seine Worte, aber trotzdem auch manchmal an unsere heutige Zeit erinnert?
Ja, auf jeden Fall. Deshalb habe ich es ausgesucht. Ich denke, dass wir Grenzen setzen müssen. Also das mit allem, ich bin ja ein großer Vertreter des Einanderverstehens und Zuhörens. Aber wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Dann kann man nichts mehr machen. Und man bereitet doch gerade bei der AfD, denke ich, den Weg. Gut, heute haben sie fast mehr Prozent als die SPD, da kann man das nicht mehr vermeiden. Aber als sie noch nicht so stark waren, warum waren sie in jeder Fernsehsendung zu sehen? Warum wurden sie zu jedem Thema befragt? Diesen Leuten wird immer mehr angeboten, ihr Publikum zu finden. Also denke ich jetzt einfach nur an Gedeon, der die Stolpersteine nicht verbieten will, aber die Aktionen beenden will. Und ich fühle mich in vielen daran erinnert, Gott sei Dank nicht in allem. Ich glaube immer noch daran, dass wir in einem Rechtsstaat leben.
Als Wolfgang Gedeon das Ende der Stolpersteinaktion forderte, da war ja der Protest groß. Und es wurde überall gesagt, man muss jetzt einschreiten, wäre den Anfängen. Auch dieser Satz fiel. Auf den reagieren Sie ein bisschen allergisch mittlerweile, oder?
Ja, weil ich habe den Eindruck, der wird seit 70 Jahren gesagt. Wäre den Anfängen, das ist immer so ein... Ja, es ist ja nur, wir müssen ja noch nicht so viel machen. Ne? Das ist ja jetzt noch am Anfang und wir haben das alles noch im Griff. Und es ist nicht mehr der Anfang, es ist mittendrin. Wir müssen reagieren, verdammt nochmal. Und wir müssen eben auch aufstehen. Und es ist nicht bequem. Ich finde es auch nicht schön, wenn ich beschimpft werde und bedroht werde. Ich mache das nicht, weil es mir gefällt, sondern weil ich einfach denke, dass es sein muss, dass wir aufstehen müssen und gegen eben Hass, welcher Art auch immer, aufstehen müssen. Und mir tun die Leute irgendwie auch leid, die so voller Hass sind. Ich kann es nicht verstehen, ich habe das Gefühl nicht. Aber ich denke eben, dass man auch irgendwann sagen muss, es reicht jetzt. Ich verstehe, dass du ein Problem offensichtlich hast, dass du eine Stimme haben willst, dass du gehört werden willst. Und damit hat man auch recht, wenn man das einfordert. Aber deshalb Menschen zu hassen, die wehrloser im Zweifel sind als man selbst, das ist nicht der Weg. Und da bewegen wir uns aber immer weiter hin auf die einfachen Antworten und das Unterdrücken von eben wehrloseren Teilen unserer Gesellschaft.
Aber Sie haben gerade gesagt, es ist ja eine Stimme, die gehört werden will, wofür Sie grundsätzlich Verständnis haben. Trotzdem haben Sie in Ihrem Blog scharf kritisiert, dass der Evangelische Kirchentag in Deutschland die AfD eingeladen hat zum Gespräch. Ist da nicht doch Dialog besser als Ausgrenzung?
Das Problem mit dem Kirchentag war für mich gar nicht die Einladung der AfD. Also ich glaube, die Christen in der AfD sind, soweit ich weiß, inzwischen selbst ausgeschlossen oder zumindest in die Bedeutungslosigkeit verschwunden, sondern wie die Öffentlichkeitsarbeit dort damit umgegangen ist. An diesem Tag und bereits auch im Vorfeld schien es keine anderen Veranstaltungen mehr zu geben auf dem Kirchentag als dieses eine, was darin dann gipfelte, dass die Äußerung der AfD-Vertreterin dort völlig unkommentiert durch die sozialen Medien ging und völlig uneingeordnet einfach weitergegeben worden. Und das ist eine Beleidigung für mich als Öffentlichkeitsarbeiterin, die ich ja selber bin, und eine Social-Media-Arbeiterin, weil das einfach ein schlechtes Handwerk ist und das Team dort auch nicht hat mit sich reden lassen. Sondern einfach auch die Frage, ja, wie viel Podium gibt man? Gibt man den Raum, dass man miteinander ins Gespräch kommt? Das finde ich in Ordnung. Aber muss es jetzt die Hauptveranstaltung sein? Muss es so sehr beworben werden? Da kommt ja dann auch kein Gespräch mehr zustande, wenn ich an einem Raum mit Hunderten von Menschen bin. Das ist für mich kein Gespräch mehr.
Eine andere Debatte ist die, wie steht es um die demokratischen Rechte, die ja auch der AfD zustehen. Die Debatte zum Beispiel, die hier in Niedersachsen geführt wird, um die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, dass dort ein Vertreter der AfD nach Wunsch der Stiftung nicht eingeladen werden soll. Ist sowas der richtige Weg?
Nein, absolut nicht. Es ist eine demokratisch gewählte Partei. Es gibt bestimmte Regeln eben für diese Stiftungsräte und so weiter. Ich komme ja selbst aus dem Museumsbereich. Und wenn der AfD dann ein Platz dort zusteht, einem Vertreter, dann ist das so. Da muss man damit umgehen. Und ein Ausschluss bringt überhaupt nichts, außer eben noch mehr Verständnis und noch mehr Zuwendung zu diesen Leuten. Weil man ja diskriminiert wird, ist immer sehr lustig, wenn die diskriminieren, sich dann selber diskriminiert fühlen. Aber nee, ich denke keinesfalls, dass es ein gutes Signal ist. Und ich kann aber natürlich die Leute in dem Stiftungsrat und ich allen Dingen auch die Museumsmitarbeiter da sehr verstehen, dass sie Bedenken hätten. Die hätte ich auch. Und die Frage ist natürlich, wie würde ich damit umgehen? Und da habe ich auch keine Antwort.
Nun wird die AfD in den Umfragen weiterhin immer stärker, trotz der teilweise offen antisemitischen Äußerungen von Wolfgang Gedeon und von Björn Höcke. Nicht von allen, aber doch von geduldeten Mitgliedern innerhalb dieser Partei. Wie überrascht sind Sie, dass tatsächlich trotz dieser antisemitischen Ausfälle weiterhin die Zustimmung da ist?
Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, es betrifft mich ja nicht. Also wenn sie Sachen nicht direkt betreffen, dann tut man sich den Stress nicht an, den Ärger, die Aufregung. Mich wundert es nicht, muss ich leider sagen. Ich bin da überhaupt nicht überrascht, dass da so wenig passiert und so wenig reagiert wird. Und wir müssen uns nichts vormachen. Diese Stimmen gibt es nicht nur in der AfD. Das ist normaler bürgerlicher Mittelstand oder meinetwegen auch höhere Stufen. Antisemitismus ist ein regulärer Bestandteil der Gesellschaft.
Also kein neues Phänomen.
Dann nur geäußert? Nein, überhaupt nicht. Da wird dort nur eben sehr offen und sehr deutlich geäußert. Und da haben wir auch schon seit den Anfang der 2000er ein bisschen eine Kontinuität eingebaut. Also man kann sich so langsam dran gewöhnen. Antisemitismus gehört zur Gesellschaft und auch offen ausgesprochenen Antisemitismus. Widerstimmen gibt es da relativ wenig, außer vielleicht dann aus jüdischen Kreisen. Und dann ist man wieder selber daran schuld, dass man nicht gemocht wird. Das kennen wir schon.
Nun kann man sich an vieles gewöhnen. Und Sie haben vorhin auch gesagt, man kann bei vielem dann denken, es betrifft mich ja nicht. Aber wo wäre denn die Grenze? Wo würden Sie sagen, jetzt würde ich beispielsweise das Land verlassen wollen?
Das ist eine schwierige Frage. Die Frage begleitet mich leider jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ich habe neulich überlegt, dass ich einmal das Bild, das immer vermittelt wurde von der jüdischen Nachkriegsgeneration oder von den Überlebenden, die immer mit den gepackten Koffern lebten, dass ich die noch so bis Anfang der 2000er Jahre dieses Bild als überholt ansah. Also für mich war völlig selbstverständlich, dass wir hier Teil der Gesellschaft sind, dass wir das überwunden haben, dass wir keine Angst mehr haben werden müssen, niemals, also weil man einfach gelernt hat aus dieser grauenhaften Geschichte. Und leider muss ich sagen, seit ein paar Jahren ist es anders. Ich habe selber diese gepackten Koffer im bildlichen Sinne. Ich bin immer mehr oder weniger aufbruchbereit. Ich weiß nicht, wohin ich gehen würde. Also es geht bis dahin, dass natürlich mein Leben anders verläuft. Ich würde nicht, wie man es in Berlin unbedingt ganz schnell tun soll, hier irgendwelche Immobilien kaufen, um die dann im Zweifel irgendwie für weniger Geld zu verkaufen. Aber die Frage sind natürlich dann die Fragen, wohin gehe ich? Ja, das ist ja nicht so einfach, seine Heimat zu verlassen und seine Sprache vor allen Dingen, seinen Beruf, seine Freunde, das macht man ja nicht von heute auf morgen. Natürlich, ich habe einige Freunde, die inzwischen ausgewandert sind, auch nach Israel, aber es fällt mir sehr, sehr schwer und gleichzeitig begleitet mich auch die Angst, dass es vielleicht doch zu spät sein könnte. Und ich merke immer mehr, wie schwierig die Frage ist. Wann ist der Punkt erreicht? Ich habe mal gesagt, wenn jüdische Einrichtungen wieder angegriffen würden, physisch, da würde ich jetzt auch schon wieder davon abgehen, weil ich davon ausgehe, dass das wieder zunehmen wird. Ich weiß es nicht, Ich glaube, es wird einfach wie dieses Gefühl damals, dass ich gedacht habe, so jetzt reicht's, wir müssen ernsthaft darüber reden, wo können wir hingehen, was wäre eine Option, dass dieses Gefühl so, jetzt geht's nicht mehr, ich muss hier weg, zumindest für eine Zeit, dass es genauso plötzlich kommen wird. Und es wird eher ein Aufbruch Hals über Kopf sein, ohne Plan. Und einfach vielleicht auch mal nur eine Zeit lang raus und den Kopf ein bisschen frei bekommen. Aber die Frage ist natürlich für, würde ich behaupten, alle Juden auf der Welt, wohin?
Sein Land verlassen musste auch Darius Milhaud in den 1940er Jahren. Mit Hilfe von Kurt Weill und Lotte Lenya gelang dem französischen Komponisten dann die Flucht nach New York. Und von ihm hören wir nun die nächste Musik, und zwar das Scaramouche. Es spielen Wolfgang Mayer, Klarinette und Werner Genuit am Klavier. Musik von Darius Milhaud war das hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte, heute mit der jüdischen Bloggerin Juna Grossmann. Frau Grossmann, Sie sind in Ostberlin groß geworden, nach eigenen Angaben ohne besonders in jüdische Strukturen damals eingebunden gewesen zu sein. Wann haben Sie denn für sich Ihr Judentum eigentlich als Thema entdeckt? Welche Rolle spielte das?
Ich glaube, ich werde so 19, 20 schon gewesen sein. Also wenn ich mich recht entsinne, da ging es so ein bisschen langsam los. Es gab bei uns keine Rituale oder irgendwas. Meine Mutter hat immer sehr darauf geachtet, dass ich mich auskenne, wie sie das sagte. Also, dass ich einfach ein weites Spektrum von Wissen über Religion habe, was in der DDR natürlich auch alles andere als üblich war. Aber die eigenen Wurzeln dann entdecken und nachforschen, das war Neugier vielleicht auch so ein bisschen, spätpubertäre Sinnsuche. Ich habe mir alles so angeguckt und es war sehr pathetisch tatsächlich bei mir. Ich habe eben die Familiengeschichte, so wenig wie da war, erforscht und bin dann irgendwann mal in Berlin damals schon in die neue Synagoge gegangen. Das war noch eine ganz kleine Gruppe, hauptsächlich Frauen, die sich eben selbst gefunden haben, was anderes machen wollten. Und bin dann mal zum Gottesdienst gegangen und habe dann gedacht, so, jetzt bist du zu Hause. Also es war wirklich fürchterlich kitschig, aber es war so ein Gefühl und das ist einfach geblieben. Und ich habe mich dann also wesentlich mehr in das Lernen reingestürzt und bin einfach immer noch zu Hause.
Also ein Gefühl von Heimat vielleicht auch, was Sie da gefunden haben. Wie haben Sie denn reagiert auf die Ankündigung, dass auch Sie bald einen Heimatminister haben werden?
Ich habe zunächst gedacht, das ist ein Witz. Aber leider war es kein Witz. Ich habe noch nicht so ganz begriffen, was es soll. Ich finde es sehr überflüssig. Und ich frage mich gerade in Deutschland, ja, was ist denn Heimat, meine Güte? Also meine Form von Heimat, die ja nun mal Berlin irgendwie ist, die ist, glaube ich, eine ganz andere, als Herr Seehofer konkret sich vorstellen könnte. Und ich habe da Angst davor, natürlich. Wieso soll es da jemanden geben, der da irgendwas vorgibt, was Heimat heißen soll? Und nichts anderes kann ich mir unter so einem Ministerium vorstellen. Wozu soll das gut sein? Wir unterscheiden uns ja alleine schon in den Bundesländern so grundsätzlich. Und das ist ja auch das Schöne und finde ich ja toll an Deutschland und an Europa, dass es einfach so eine wahnsinnige Vielfalt gibt und nicht nur dieses eine konkrete Bild und so ist es und nicht anders. Und davor habe ich einfach wahnsinnige Angst.
Und als im Dezember in Berlin gegen die Ankündigung von US-Präsident Trump demonstriert wurde, Jerusalem zur israelischen Hauptstadt zu machen, da wurden eben nicht nur Israel-Fahnen verbrannt, sondern da wurden auch jüdische Symbole verbrannt. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich habe zum einen habe ich damit gerechnet, als diese Ankündigung kam. Es war völlig klar, dass es, wenn der amerikanische Präsident, ob es nur Trump ist oder irgendjemand anders, das verkündet, da kommen dann zwei Feindbilder aufeinander und das ist dann genau der Startschuss für bestimmte Gruppierungen, dann loszulegen und auf die Straße zu gehen. Was sie allerdings in ihren Protesten eben nicht bedacht haben oder nicht bedenken oder auch nicht bedenken wollen, ist, dass es eben ein Unterschied ist. Es ist ein Unterschied, wenn ich gegen die Politik eines amerikanischen Präsidenten protestiere, der eben dann was sagt für ein Land, dass er dort was ändern will, die Botschaft umziehen lassen und so weiter. Oder wenn ich eben eine gesamte Religionsgemeinschaft angreife. Also es ist, glaube ich, auch noch nie passiert, dass wegen einer Entscheidung des Papstes irgendwie plötzlich italienische Flaggen verbrannt wurden. Und ja, kommen Sie mir nicht davon, der Papst, ich weiß, der Vatikan ist ein eigener Staat. Aber es ist einfach nur mal diese Absurdität zu zeigen, die da einfach in der Nichttrennung von Religion, und das ist schwierig, ich weiß es im Judentum und Volk, und Staat Israel, das ist nicht möglich, das können ganz, ganz wenige. Es gibt auch genügend Juden, die das nicht trennen können. Aber es hat mir eine wahnsinnige Angst gemacht, weil es gleichzeitig so eine Legitimation wieder gibt. So in diesem Sinne, naja, sie haben ja aber irgendwie recht. Aber wenn ich als Jüde nun mal angegriffen werde oder wenn mein Glauben angegriffen wird und man dort jüdische Symbole verbrennt und eben nicht Symbole des Staates Israel, dann ist da eine Grenze überschritten. Und während der Hanukkah-Feier, die ja dort auch in diesen Tagen passiert ist, da frage ich mich dann ernsthaft, wer bitte kann denn sowas genehmigen? Sie wissen, dass dort eben der Hanukkah-Leuchter, der Termin steht ewig fest, der Leuchter ist aufgestellt. Die wissen, wann die erste Kerze entzündet wird und gleichzeitig gestatten sie da eine Demonstration. Da frage ich mich wirklich, nee, also irgendwann ist es vorbei, da muss man auch einschreiten. Ich glaube aber, dass wir hier auch wieder den Punkt haben des vielen Nichtwissens. Also die Leute können viel nicht unterscheiden, was betrifft jetzt die Religion an sich und was betrifft ein Land.
Nun wurden als Schuldige, sage ich mal in Anführungszeichen, an diesen Protesten sehr schnell Muslime in Deutschland ausgemacht. Und es gab die Forderung, Flüchtlinge, die sich antisemitisch äußern, doch bitte umgehend abzuschieben. Ist das ein richtiger Schritt, das zu tun? Oder ist es nicht vielleicht doch nur ein Schein, wieder zu sagen, naja, mit uns hat das gar nicht so viel zu tun. Das sind ja die anderen, die da antisemitisch sind.
Genau, also ich fand diese Rufe danach fand ich ganz, ganz schrecklich. Und es sind auch nicht die Muslime, die dort auf die Straße gegangen sind und nicht die Muslime, die da irgendwas verbrannt haben. Das sind einzelne Personen, die das gemacht haben. Wir diskriminieren ja da auch schon wieder, indem wir eine gesamte Religionsgemeinschaft, die einfach gigantisch groß auch ist, unglaublich viele Anhänger hat, in die Sippenhaft fast nehmen. Das ist überhaupt kein Weg. Wie gesagt, ich fand das ganz grauenhaft. Ich wehre mich auch extrem dagegen, dass das immer vorgeschoben wird. Ich hasse auch den Begriff der neue Antisemitismus. Ich hasse den Begriff der islamische Antisemitismus, muslimische Antisemitismus. Antisemitismus ist Antisemitismus, egal wer dahinter steht. Und mir persönlich ist es völlig egal, woher es kommt. Es ist einfach eine Dummheit, sowas zu glauben und zu denken, dass jemand bloß, weil er einer bestimmten Religion angehört, irgendwie minderwertiger ist oder irgendwie mein Feind sein soll. Das ist einfach so dumm. Ich rede mich schon in Rage, also weil ich es einfach auch nicht verstehen kann. Und es ist ein blödsinniger Irrglaube der Gesellschaft, dass man denkt, dass Antisemitismus jetzt importiert wurde durch die Flüchtlinge. Es stimmt, dass viele eben mit bestimmten Bildern von jüdischen Menschen aufgewachsen sind in ihren Heimatländern. Viele aber begreifen hier auch, dass sie belogen wurden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich denke da ganz viel zum Beispiel auch an die Flüchtlingsarbeit der Gemeinde mit Gesa Ederberg hier in Berlin, die schon weit vor den Flüchtlingswellen, wie es ja immer so schön genannt wird, mit Flüchtlingen gearbeitet haben auf freiwilliger Initiative. Die haben nie irgendein Problem gehabt. Man hat sich kennengelernt, man war sich natürlich zunächst fremd, die Menschen sind traumatisiert. Und sie haben eben auch ganz viel gelernt, dass es eben dieses Bild der Juden, die sie oft vermittelt bekommen haben, einfach nicht stimmt. Und das ist ja auch ein Lernprozess, den man mitmachen muss. Und dieses Bild kann ich ja nicht beseitigen, indem ich die Leute wieder wegschicke. Noch mehr Ungewissheit und noch mehr Flucht. Das ist so ein, ja, so dumm, dass ich kann da überhaupt keine Worte finden. Ja, also ich wehre mich massiv dagegen. Ich weiß, dass es da auch andere jüdische Stimmen gibt und ich bin da fest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen können und dass wir ganz, ganz viel voneinander lernen müssen. Und natürlich müssen wir auch alle vielleicht ein bisschen mehr zurückstecken. Das sind wir nicht mehr gewöhnt.
Das heißt, wir schaffen es auch dank eines Antisemitismusbeauftragten?
Ja, was sollen wir machen? Also, als es angekündigt wurde, war mein erster Gedanke, ja, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Nee, wir schaffen es einfach mit der Arbeit, die schon seit Jahren von ganz, ganz vielen Initiativen gemacht wird. Und wir schaffen es, wenn man diese Initiativen einfach mal durchgehend fördern würde und nicht ständig die Gelder dann wieder nur befristet zur Verfügung stellen. Dann müssen sie Programme, die gut angelaufen sind, dann wieder abbrechen, weil sie nicht mehr weiterfinanzieren können. Wir brauchen Kontinuität in der Antirassismus- und Antisemitismusarbeit und nicht immer wieder irgendein neues Programm. Und dann muss man hier verlängern. Die Mitarbeiter sind ja zum Teil mehr mit dem Ausfüllen von Anträgen beschäftigt als mit der eigentlichen Arbeit. Vielleicht wäre es an der Zeit tatsächlich, wenn wir überhaupt einen Beauftragten uns wünschen, dass man über einen Antidiskriminierungs-, Antirassismusbeauftragten spricht. Aber wie gesagt, ich halte es wesentlich wichtiger, das Geld für die Arbeit von Initiativen einzusetzen und für die Bildung als mit noch irgendeinem Posten.
If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If that is the glory, mine must be the shame. You want it darker. He nay 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 nay. He nay 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 nay. I'm ready, my lord.
Yeah.
Musik von Leonard Cohen war das hier auf NDR Kultur. You Want It Darker. Gewünscht hat sich diesen Song Juna Grossmann, die heute hier mein Gast ist, den Klassik à la carte. Frau Grossmann, warum haben Sie ihn ausgewählt?
Ist auch so ein bisschen ein Abschiedslied gewesen von Leonard Cohen. Vielleicht wusste er schon, dass es ihn so lange nicht mehr gibt auf dieser Erde. Es ist für mich aber auch ein Lied, das seine tiefe Religiosität, wie ich sie empfinde, darstellt. Also die meisten Leute kennen ja sein Halleluja natürlich, aber das habe ich bewusst eben nicht genommen. Er singt auch eben an einer Stelle Hineini, Hineini. Das ist aus der Bibel und heißt so viel wie hier bin ich Gott, also hier nimm ich. Und das ist vielleicht auch ein Bild, was ich selbst empfinde, also dass man eine Aufgabe hat und dass man da ist und dass man diese Aufgabe natürlich ganz oft auch finden muss. Ja, dass man vielleicht Dinge auch ändern kann. Und wenn es nur im Kleinen ist, also im Moment habe ich das Gefühl, man muss so ganz schrecklich viel ändern und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich zumindest nicht. Aber dieses Lied zeigt auch gleichzeitig die Kommunikation mit Gott, die eben, empfinde ich, doch sehr auch auf Augenhöhe ist. Weil es ist für mich einer der wichtigsten und berührendsten Lieder, die es nicht nur von ihm gibt.
Sie versuchen etwas zu ändern, unter anderem mit Ihrem Blog irgendwiejüdisch.de. Welche Rolle spielt denn auf diesem Blog die Religiosität, die Sie gerade bei Leonard Cohen bemerkt haben, Ihre eigene?
Die ist ja tatsächlich in den 10 Jahren, die es jetzt fast sind, hat sich ja auch geändert. Ich finde das ja auch ganz spannend, auch an mir selber. Also ich bin doch von ziemlich observant, nenne ich es mal. Zwar immer liberal, aber doch sehr observant zu heute. Naja, Atheiste würde ich nicht sagen. Säkulär ist auch das falsche Wort, aber ich besuche selten nur noch einen Gottesdienst. Aber diese Spiritualität ist sehr tief gegründet inzwischen in mir. Also es sind weniger Rituale, als ich sie vielleicht vor 10 Jahren noch ausgeübt habe. Aber sie sind eben da und sie begleiten mich. Und ich denke, dass man vielleicht eben auch an diesem Blog sieht. Ich habe neulich mal selber, bin ich so rübergeflogen, was habe ich denn alles mal geschrieben? Dass man eben auch diese Änderungen im Leben sieht und findet und dass nicht alles so bleibt, wie es mal war und so fest ist und dass jeder Mensch eben Phasen in seinem Leben durchmacht. Aber was ich eben wirklich sehe, für mich zumindest, und empfinde, ist diese vielleicht eben auch kohensche tiefe Spiritualität und Religiosität, die aber, wie gesagt, eben nicht unbedingt an jüdischen Gesetzen festzumachen ist. Aber was ich eben leider eben auch merke auf dem Blog, als ich da neulich durchgeguckt habe, ich schreibe deutlich mehr über Antisemitismus. Und irgendwann würde ich mir wünschen, ich kann mal über was anderes wieder schreiben.
Geplant war es ja. Anders als Untertitel Ihres Blogs steht dort immer noch Museumswelten, Spitzfindigkeiten und gelegentlich gelesene Bücher. Also weder von Religion noch Antisemitismus eine Spur. Empfehlen Sie uns doch mal schnell ein gelesenes Buch, was zum besseren Verständnis und zur Toleranz beitragen könnte.
Es gibt ein ganz wunderbares Buch, Juden und Worte, von Amos Oz und seiner Tochter. Das, glaube ich, ist ein ganz schöner Blick auf den jüdischen Umgang mit Sprache. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Oder wenn es um Religion an sich geht, muss man nicht immer die ganz schweren Wälzer nehmen. Es gibt auch so sehr leichte Bücher wie 99 Fragen zum Judentum vom Rabbiner Rothschild oder ja, die würde ich einfach so am Anfang mal lesen, weil es bereichert und es ist auch zumindest dieses eine von Rabbiner Rothschild ist auch mitunter ein bisschen amüsant, dass man vielleicht die Angst und die Hemmschwelle wegbekommt.
Sie sind jetzt Anfang des Jahres mit dem Goldenen Blogger ausgezeichnet worden in der Sparte Nischenbloggerin. Was bedeutet so eine Aufmerksamkeit, so eine Anerkennung?
Ja, ich war total geplättet. Also ich habe, also schon von der Nominierung war ich völlig platt, als ich plötzlich über Twitter von ganz vielen Leuten bekam, du bist nominiert. Da muss ich erst mal gucken, worum geht's überhaupt. Und dann plötzlich hieß es ja, du hast den Preis. Also das war für mich ein bisschen auch eine Anerkennung, wobei ich es immer schöner finde, wenn Leute mir schreiben. Aber ich habe dann auch gemerkt, was ich ganz toll fand, da war eben vom Bund jüdischer Studierender die Vorsitzende, meine ich, da und hat mich angefeuert und mitgewählt. Und mit sowas, also das war für mich einfach auch eine innerjüdische Anerkennung, die mich total bewegt hat. Und auch als der Chaim Guski dann auch getwittert hat, eine von uns in Anführungsstrichen hat gewonnen, dann habe ich auch mal gemerkt, dass das vielleicht eben auch für die jüdische Seite gar nicht so unwichtig ist und nicht nur so eine persönliche Sache. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich muss mich einfach nochmal bedanken. Das war einfach ganz, ganz toll.
Was dann auch viel Unterstützung, viel Stärke hoffentlich gibt, um weiter zu schreiben. Denn seit 2016, schreiben Sie, hat die Zahl der Hasskommentare, die Sie kriegen, doch deutlich zugenommen. Hasskommentare, wo dann deutlich drinsteht, wir werden dich finden und du wirst dir Hitler zurückwünschen, um einen zu zitieren, den Sie öffentlich gemacht haben. Haben Sie auch schon mal daran gedacht, aufzuhören deswegen?
Nee, da bin ich zu sehr Kind meiner Vorfahren. Wir haben immer jemanden gehabt, der dann erst recht weitergemacht hat. Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen geerbt. Natürlich, was ich aber merke, dass ich anders schreibe als am Anfang. Ich überlege schon sehr, was ich schreibe und wie ich schreibe. Und ich überlege weniger, worüber ich schreibe. Ich habe, muss ich deutlich sagen, natürlich den Vorteil, dass ich keine Kinder habe und letztlich für mich selbst verantwortlich bin und da keine Angst haben muss. Und das ist einfach so, dass man, wenn man Kinder hat, Angst haben muss. Das sehe ich schon bei Bloggerinnen, die über ihr Leben als alleinerziehende Mutter schreiben. Es ist grauenhaft, was dort passiert. Aber ich würde nicht aufhören. Und da kommen wir wieder zu Leonard Cohen. Das ist wieder dieses Hineini. Also hier bin ich. Das ist meine Aufgabe. Es fällt mir nicht immer leicht. Ich würde auch gern mal was anderes machen. Aber ich empfinde, dass es einfach noch nötig ist. Und ich merke auch, dass meine Stimme ja ab und an gehört wird und Menschen auch zum Denken bewegt, was ich als ein großes Geschenk empfinde und bin sehr dankbar dafür und kenne natürlich und bin mir auch der Verantwortung bewusst. Also ich habe mal weniger geschrieben eine Zeit lang, als ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu sagen. Und im Moment habe ich das Gefühl so ganz und gar nicht.
Also es gibt einiges, was Sie noch sagen wollen. Und das führt uns auch zu Bettina Wegner, die genau ein Lied mit diesem Text geschrieben hat, was ich noch sagen will, dass Sie sich gewünscht haben. Was verbindet Sie beide?
Bettina Wegner war unter anderem auch ein Teil der Musik meiner Kindheit. Also die Platten liefen zu Hause. Und es gibt eben mehr von Bettina Wegner als nur die kleinen Hände, die ja, glaube ich, jeder kennt. Und ich mag an diesem Lied eben diese Aufforderung oder dieses, dass man nicht immer denken soll, naja, jetzt mache ich mal das noch, weil dann komme ich die Stufe weiter und dann kriege ich, das hat sich ja so nicht geändert, ne? Dann kriege ich ja, wenn ich die Stelle haben will, ja, dann halte ich jetzt doch lieber den Mund und dann mache ich dann schon oder ich stelle mir das auch in der Politik so vor, dass viele unglaublich engagiert anfangen mit unglaublich großen Zielen und Wünschen und Dinge zu verändern. Das sieht man ja gerade bei den Jugendorganisationen der Parteien, die sich doch extrem unterscheidet von den Altorganisationen, sage ich jetzt mal. Aber dass man einfach den Mund aufmachen muss, egal was passiert, weil es uns einfach zu spät ist. Und wenn ich immer nur danach gucke, ja, was hat das für Folgen für mich, dann landen wir eben irgendwann in einer Gesellschaft, in dem, glaube ich, keiner von uns so gerne mehr leben will.
Was Juna Grossmann noch sagen will, das können Sie hoffentlich noch lange Zeit lesen auf ihrem Blog irgendwiejüdisch.de. Und was Bettina Wegner noch sagen will, das hören wir gleich. Zunächst aber danke ich Juna Grossmann, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.